Ich möchte meine Predigt fassen in die Überschrift einen angefochtenen Lebensraum. Aber bevor ich das mache, nehme ich euch ganz kurz in die Mittwochmorgen-Bibelstunde, die wir haben. Nach wie vor ist das ein Platz, der mir persönlich ganz gut tut. Deswegen bin ich immer dankbar, dass noch auch andere dazukommen zu dem Bibelmorgen. Weil wenn ich alleine da wäre, würde das gar nicht so viel Spaß machen. Und bei unserem letzten Termin, den wir hatten, kam dann die große Frage nach dem Glaubensbekenntnis auf. So ganz nebenbei in einem Nebensatz. Es gibt ja zwei große Glaubensbekenntnisse, das Nikänische, das ausführliche, mehr ökumenisch gestaltete Glaubensbekenntnis und dann dieses Apostolikum, wie das sich so schön nennt. Wie ich noch in der reformierten Kirche groß geworden bin als Konfirmand, musste man jeden Sonntag aufstehen und musste dieses Glaubensbekenntnis sprechen. Und ich wusste immer nicht, ist es ein Gebet, muss ich die Augen dabei zumachen, muss ich die Hände falten dabei oder nicht. Ich bin immer durcheinander gekommen. Aber letzten Endes ist es ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich habe gedacht, wir stehen heute mal gemeinsam vor Gott auf und wir bekennen mal unseren Glauben in der Richtung. Und wer sagt, ich schaffe das nicht, das kann ich nicht glauben, der lässt diesen Satz gefälligst aus, weil das wäre geheuchelt. Aber ich möchte mit euch dieses Glaubensbekenntnis durchsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wow, ihr glaubt das wirklich? Ihr habt das ausgesprochen. Ich habe nicht gehört, dass jemand geheuchelt hätte. Respekt. Was wir aber feststellten, wie wir darüber nachgedacht haben, in diesem Glaubensbekenntnis fehlen einige ganz wichtige Sätze. Wichtige Sätze, die für uns absolut lebensnotwendig sind. Als ich das so reingeworfen hatte in die Bibelstunde, dann haben sie mich alle ungläubig angeguckt. Und zwar fehlt in diesem Glaubensbekenntnis das Leben von diesem Zimmermann, der 3 Jahre seines Lebens unterwegs war. Es fehlt ganz einfach dieses Beispiel, wie hat er Kranke geheilt? Wie hat er Dämonen ausgetrieben? Wie ist er mit Menschen, wie ist er mit seinen Gegnern umgegangen? Dieser junge, 30-jährige Mann, dieser Handwerker, der unterwegs war, wie hat er das gemacht? Das sind ja für uns ganz wichtige Bestandteile. Nicht nur der Anfang und das Ende, was im Apostolikum wirklich heilsnotwendig niedergeschrieben ist, aber für unseren Alltag brauche ich diese Beispiele, wie Jesus mit uns umgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wie ist er mit uns umgegangen? Was war ihm absolut wichtig? Und ich habe festgestellt, der Feind kommt meistens und raubt uns Dinge, die Jesus ganz besonders wichtig waren. Und dann wird irgendwas demontiert. Und damit ich das richtig einläute, habe ich ein kleines Video mitgebracht von Imrat. Wer von euch kennt Imrat? Kaum einer kennt Imrat. Aber da ist in diesem Jahr was ganz Wichtiges passiert in Imrat. Und ich möchte euch diesen kleinen Videoclip zeigen.
Thank you.
der Dom von Imrath. Im Tagebaugebiet Braunkohleabbau. Nordrhein-Westfalen. Ich möchte diesen Abriss einer alten Kirche wegen der Braunkohle, die gefördert werden sollte, möchte ich als Symbol nehmen, wie der Feind kommt und innerlich bei uns Dinge raubt, die irgendwo dem Zeitgeist zum Opfer fallen. Als ich diesen Videoclip dieses Jahr gesehen habe, hat es mir im Herzen wehgetan. Aber ich habe gedacht, es ist ein Symbol für das, wie der Feind unterwegs ist und uns ganz wichtige geistliche Dinge nehmen will. Und zwar vielleicht nur wegen dem schnöden Zeitgeist, wegen dem Kapitalismus, wegen Dingen, die da sind, wegen bestimmten Notwendigkeiten, die man auch nachweisen kann, weswegen das in unserer Gesellschaft gut ist. Und ich möchte euch in einen Teil hineinnehmen, das dem Herrn Jesus ganz besonders wichtig war. Ein ganz besonders wichtiger Teil, mit dem er regelmäßig umgegangen ist, über das ich bisher nur einmal in meinem Leben eine Predigt gehört habe. Und diese Sache, weil sie bei uns in der städtischen Gesellschaft sehr stark abgerissen wird, zu Schutt gemacht wird, möchte ich darüber predigen, dass das vielleicht neu belebt wird, weil abreißen kann man ganz schnell, aber aufbauen dauert sehr lang. Und wenn ich jetzt so ein Thema anspreche, werden viele sagen, ja, es stimmt eigentlich, das war dem Herrn Jesus sehr, sehr wichtig und es ist abgerissen worden, aber der Aufbau, wie kann das funktionieren? Ich nehme euch an der Hand und gehe ein Stück weiter. Tischgemeinschaft mit Jesus. Tischgemeinschaft war dem Herrn Jesus extrem wichtig. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament, durch seine Lebenswirklichkeit. Ich habe eine dieser Geschichten der Berufung von Matthäus mit ausgesucht, mit rausgenommen. Der Schreiber des Matthäusevangeliums, so nimmt man sehr stark an, beschreibt hier seine Berufungsgeschichte. Dort steht geschrieben, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der heißt Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Mitten in diese Tischgemeinschaft hinein, die damals absolut unüblich war, weil die Leute aus Qumran und auch die Pharisäer hätten sich nie und nimmer an einen Tisch gesetzt mit Zöllnern, die berufsmäßig Sünder waren, und Sündern. Aber Jesus durchbricht diese ganze Sache mit einer Tischgemeinschaft und spricht während dieser Tischgemeinschaft ganz tiefe geistliche Dinge aus. Das heißt, wir müssen ganz neu lernen, wieder Tischgemeinschaft mit Jesus zu haben. Und das hat noch nicht mal was zu tun mit Abendmahl. Das ist das ganz Intime so in der Nacht, wo Jesus verraten ward, nicht? Die Einsetzungsworte, die wir lesen. Sondern die Frage ist, wo nehmen wir Zeit, mit Jesus zu sitzen und von ihm Speise zu empfangen für unsere Seele? In evangelikalen Kreisen nennt man das stille Zeit, aber das hat schon wieder so was Gesetzliches. Früher hat man mir das auferlegt, jeden Tag wenigstens ein, zwei Kapitel in der Bibel lesen, dann den Gebetsbrief durchbeten, die Fürbitten tun, und dann habe ich mir manchmal die Uhr daneben gelegt und habe geguckt, schaffe ich die Viertelstunde Gebet oder nicht. Aber Tischgemeinschaft ist doch was ganz anderes. Da sitzt man, dann hört man zu, da quatscht man, da zankt man sich, man verträgt sich. Tischgemeinschaft mit Jesus hat eine ganz andere, tiefere Bedeutung. Fast wäre ich versucht gewesen, noch zum Bäcker zu gehen und noch einige Fladenbrote zu holen und die zu verteilen, aber das trifft es ja nur ganz schlecht. Tischgemeinschaft mit Jesus scheint eine ganz tiefe Sache zu sein. Hier wurde Berufung gefeiert. Da wurden Sünden vergeben bei der Geschichte, wo die Sünderin kam und Jesu die Füße salbte. Da wurde Lehre weitergegeben, da wurde Sendung festgemacht, da wurde diskutiert mit den Pharisäern, was richtig und was falsch ist. Da wurde Theologie korrigiert. Und Jesus erklärt sogar mit wenigen Sätzen, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist wie jemand, der ein Hochzeitsmahl, ein Mahl machte und dazu einlud. Da erklärte, wie Reich Gottes funktioniert. Wenn wir da nicht diese Tischgemeinschaft mit Jesus haben, von ihm lernen, diese Zeit zu nehmen, wir werden nicht unser christliches Leben recht leben können. Und der Feind, der kommt mit seinem Abrissbagger und knappert diese Zeit kaputt. Und wie schwierig ist es, wenn du mal gelernt hast, ohne stille Zeit auszukommen. Klar, du kommst deswegen auch in den Himmel, das ist also keine Leistungssache. Aber wenn du diese Tischgemeinschaft wegen organisatorischen Dingen mal verloren hast, wenn die abgeknappert worden ist, weil der Feind daran nagt, das wieder aufzubauen, wie schwierig ist es. Oft geschieht es dann nur, wenn Notsituationen kommt, wenn kein Kirchengebäude mehr da ist, wenn alles abgerissen ist. Not lehrt beten, heißt es dann. Aber Jesus möchte doch nicht nur, dass wir Notsituationen miteinander austauschen, sondern Freude und sagen, hey Jesus, ich bin so gesegnet, dass du das diese Woche hast regnen lassen. Ich bin so gesegnet, dass die Palme nicht auf sein Haus gefallen ist. Ich bin so gesegnet durch den Geburtstag mit Sigi, der gestern Geburtstag hatte und wir zusammen feiern durften. Ja, nebenbei, man kann ihm gratulieren. Ja, er ist fast 100. Er ist ein Uhu, unter 100. Das war ich schon immer. Ja, versteht ihr? Freud und Leid, wo du theologische Fragen ihm hinlegen kannst, sagen, Herr Jesus, das verstehe ich gar nicht. Warum musste die Person jetzt so früh in die Ewigkeit? Herr Jesus, gib mir eine Antwort, ich weiß das nicht. Warum gibt es diese Politiker, die nur ihren eigenen Bauch... Herr Jesus, warum ist das so? Warum noch immer Krieg in Syrien? Warum? Du kannst es fragen bei der Tischgemeinschaft. Auch wenn ich das zu Hause gemacht habe, habe ich auch nicht immer eine Antwort gekriegt. Aber das ist eine angefochtene Sache ohne Ende. Und der Feind knabbert mit seinem Bagger an diesen Sachen rum. Tischgemeinschaft war Jesus ganz wichtig. Aus dem Grund, warum er, damit er Herz zu Herz austauschen konnte. Aber es gibt die angefochtene Tischgemeinschaft in der Familie. Ich stelle fest, seit unsere Kinder aus dem Haus sind, entwickelt sich unsere Ehe immer mehr zu einer WG. Jeder steht unterschiedlich auf, jeder ist unterschiedlich mit seinen Essgewohnheiten. Und manchmal erwische ich mich, wie ich neben der Kaffeemaschine so in der Nähe stehe, die Kaffeetasse in der Hand, meine Stulle und im Stehen eben frühstücke. Dann durch meinen Lebenswandel, ich liebe es, abends nach 22 Uhr richtig zu essen. 18 Uhr ist für mich ein tödliches Ding. Und wenn meine Frau da mal kommt und sagt, lass uns mal um 18 Uhr essen, dann kriege ich fast innerlich Pickel. Aber ich denke, hier hat der Feind was geraubt. Als ich drüber nachgedacht habe, was ist an unserer Ehe vielleicht absolut unnormal, da ist mir aufgefallen, unsere Tischgemeinschaft kommt viel zu selten vor. Und es liegt an mir. Weil da ist der Feind gekommen und hat abgeknabbert. Und ich habe das so gedacht, am besten lässt sich familiäre Tischgemeinschaft eigentlich mit dem Schabbat klar machen. Vor einigen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, haben wir öfters in der Familie am Freitagabend Schabbat gefeiert. Das war sehr interessant. Da wurde gut vorbereitet. Marianne hat herrlich Essen gemacht. Sie hat diesen Zopf gebacken. Und dann kam die Familie zusammen. Ich weiß noch, Lena war so klein, da freute sie sich, dass sie einen Schluck süßen Wein bekam. Man wurde ans Abendmahl erinnert, nachdem die Kerzen angezündet waren, an Brot und Wein. Aber Schabbat feiern ist Familienzeit, wo man sich den Freitag frei hält. Bei Sonnenuntergang kommt man als Familie mit Gästen zusammen und feiert die Güte und die Größe Gottes, zu der man in der Woche immer nicht gekommen ist. Wenn der Wein rumgereicht wurde, wenn das Brot rumgereicht wurde, wenn man am Tisch gesessen hat und die Liturgie war vorbei, das Hohelied der Hausfrau, Sprüche 31, wurde durch den Sohn gelesen, wo die Frau gelobt wird, dass es die beste, größte und wunderbarste Frau ist, die es überhaupt auf dem Kontinent gibt. Wenn das ausgedrückt worden ist, wenn man dem Herrn gedankt hat für Brot und Wein, danach gibt es Tischgemeinschaft, da wird gegessen. Und beim Schabbat, wenn man das streng nimmt, ist es verboten, anschließend über Politik und Sport zu diskutieren, weil dann streitet man sich. Streiten ist verboten. Dann wurde ausgetauscht, dann ist Tischgemeinschaft gefragt. Und ich frage mich, was ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen, dass wir so wenig Tischgemeinschaft haben? Vielleicht müssten alle die einsam sind, regelmäßig sagen, ich schaffe einen Schabbat am Freitagabend. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht richtig, wie es geht, die Liturgie packe ich nicht. Dann bereite nur eine Mafia-Torte, eine Pizza vor und dann teilst du die miteinander. Das wird gut sein. Aber dann stelle ich fest, Der eine lädt dann immer ein und wartet, dass er auch eingeladen wird. Und dann kommt keine Rückmeldung. Ich habe gedacht, was wäre, wenn wieder in unseren Haushalten, in unserer Umgebung wieder Tischgemeinschaften entstehen könnte. Da kann man über den Pastor sich ärgern, da kann man austauschen und danach betet man und segnet ihn, dann ist alles wieder in Ordnung. Versteht ihr, du kannst selbst intimste Dinge aus dem Gemeindeleben austauschen. Welche Gelegenheit haben wir hier? Du kannst dich über den Rasen ärgern, der draußen noch nicht gemäht worden ist. Ja, dass die jungen Leute mal mehr konnten oder die älteren Leute. Ja, versteht ihr, da kann man austauschen. Freud und Leid. Jesus war in Tischgemeinschaften extrem wichtig. Und es zieht sich wie ein roter Faden vom alten Bund bis im neuen Bund, zieht es uns durch. Tischgemeinschaften. Wie steht es geschrieben im Psalm 133, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und vielleicht, wenn während dieser Tischgemeinschaft dann ein Gefäß zerbrochen wird, das Wohlgeruch dann in der Wohnung herrscht. Ich stelle fest, du bist irgendwo eingeladen, sitzt bei Tisch und jeder hat so ein kleines Gerät bei sich. Nicht nur, dass dann, ich sag mal, das belegte Brötchen aufgenommen wird und über Facebook noch gleichzeitig rausgeschickt wird, sondern es rappelt noch vor sich hin. Und dann wird geguckt, wer hat denn jetzt gerade angerufen? Ich frage mich, was der Feind uns raubt, nur durch so eine Scheißtechnik. Eigentlich müsste bei Schabbat verboten werden, ein Handy mitzunehmen. Das müsste in einen Korb, der vor der Haustür steht, niedergelegt werden. Und wenn es dann nachher geklaut wird, kannst du den Herrn loben, weil du hast mehr Zeit. Das klingt jetzt wirklich lustig, ihr Lieben, aber mir ist aufgefallen, du gehst irgendwo in eine Pizzeria oder sonst wo zum Essen. Fast jeder hat sein Handy dabei und während dem Essen wird mehr mit der Umgebung kommuniziert, wie mit den Leuten, die am Tisch sitzen. Was ist uns geraubt worden? Ich stelle sogar fest, ich sitze manchmal neben jemanden und weil ich das mit der Technik so gewohnt bin, ich weiß gar nicht mehr, wie man ein Gespräch anfängt oder führt. Was hat der Feind in unserer Gesellschaft gemacht? Wo sind wir degeneriert? Können wir überhaupt noch Kommunikation beim Abendbrot haben? Oder denkt nur jeder über sich noch nach? Können wir noch zuhören? Können wir noch die richtigen Fragen stellen, wenn eine Konversation erstickt ist oder ein Thema angerissen wird, wo ich gar nicht mitreden kann oder will? Merkt ihr, es ist mir so, als wenn so ein Bagger käme und so ein Dom von Imrat langsam abknabbert, weil irgendwelche Dinge wichtiger geworden sind als das Reich Gottes, was er uns verheißen hat, als das, was Jesus uns vorgelebt hat. Ich glaube, viele Ehen würden noch funktionieren, wenn regelmäßige Tischgemeinschaft da wäre. Selbst wenn du bei der Tischgemeinschaft ein Glas Wein zu viel trinken solltest, dann geht ihr nachher beide trieselig ins Bett. Auch das kann seinen Wert haben. Wenn jetzt jemand meint, ich würde für Alkoholismus sein, der täuscht sich stark. Aber Tischgemeinschaft heißt einfach, Zeit zu verschenken. Was hat der Feind hier uns kaputt gemacht? Ich bin noch nicht am Ende, ich habe noch was zum Nachlegen. Die geraubte Tischgemeinschaft in der Gemeinde. Ich habe so gedacht, die richtige Tischgemeinschaft für Männer wäre, wir müssten einen Grillnachmittag machen. So ein fettes Steak. Jemand, der es wendet, medium, sodass noch das Blut ein bisschen rausspritzt beim Schneiden. Und dann so ein richtig gutes Grombacher Pilz. Also was richtig Rustikales. Ich habe gedacht, wow, müsste man organisieren. Ja, manche, dem einen würde auch ein Würstchen oder für die Vegetarier, die würden auch so ein paar gegrillte Kapern, würden auch gut gehen. Ja, versteht ihr? Ja, Männer, das wäre was. Aber dann stelle ich fest, der Feind hat uns geraubt. Die erste Frage kam, wer macht's? Es ist uns geraubt worden. Es ist keine Leidenschaft mehr, dass wir sagen, komm, wir treffen uns zum Fußballspielen und danach grillen wir. Ich stelle fest, das muss im Gemeindeprogramm vom Pastor organisiert werden, sonst passiert nichts. Und dann muss das noch 6 Wochen im Voraus angekündigt werden, weil der eine oder andere dann sagt, nee, dann kann ich nicht. Was besonders gut läuft, sind Frauenfrühstücke. Aber die müssen 3/4 Jahr vorher vorbereitet werden. Jede Frau wird gefragt, könntest du ein Wort sagen, damit es tief geistlich wird. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr dann nur beim Salat hängen bleiben würdet und würdet austauschen, Tischgemeinschaft haben und danach betet man. Warum müssen wir das Ganze so hoch erheben? Was hat der Feind uns geraubt? Was wert zu organisieren, dass die, die einsam sind, sagen, also einmal in der Woche mache ich ein gemeinsames Frühstück. 10 Uhr, dann kann man sich vorher noch schminken, ja, da hat man genug Zeit und dann kommt man hin und dann packt vielleicht vor der einen oder anderen Wohnung ein ganzes Arsenal von Rollatoren und man isst. Du hast mich richtig angemacht, indem du gesagt hast, bei uns in unserer Kultur klopft man einfach an und dann steht man im Wohnzimmer. Bei uns macht man Termine. Ich möchte wieder was von euch lernen. Ich stelle fest, da ist uns was geraubt worden. Ich kenne das aus meiner Jugend noch im Dorf. Da sind wir nachts, wenn wir als junge Leute so um die Häuser gezogen sind, um 2 Uhr noch durch die Hintertür, die nicht abgeschlossen war, reingegangen und haben uns Spiegeleier in der Küche gemacht. Und am Morgen dachten wir, wir kriegen jetzt Stress mit der Hausmutter, die sagt, ey, das war ja richtig cool, was ihr gemacht habt. Die hat das anders formuliert, ja, im Siegerländerblatt. War echt gut. Und dann vielleicht noch der Hinweis, ihr hättet wenigstens die Pfanne wieder sauber machen können. Ja, versteht ihr? Aber das war möglich. Und was hat das zusammengeschweißt? Wenn wir als jungen Clique zusammengekommen sind und dann holte jemand noch ein ganzes Arsenal von dicken Zigarren raus. Und dann gibt es noch Bilder, wo wir da alle sitzen in der jungen Clique, im Nebel verschwunden und nachher ist dir kurz übel geworden und sagst nie wieder, aber beim nächsten Mal wolltest du wieder männlich herb sein und hast nochmal an dem Ding gezogen, verstehst du? Diese Gemeinschaft war wesentlich wichtiger als so eine blöde Zigarre. Was ist uns in unserer Gesellschaft verloren gegangen? Ich kann mich daran erinnern, es liegt fast 25 Jahre zurück. Da kamen wir als einigen Pastoren, ich war noch in der Industrie unterwegs, kamen wir zusammen und sagten, wir müssten mehr beten. Das ist für Pastoren immer gut, wenn die das gesagt kriegen. Ich war im Berufsmäßigen unterwegs, also ich hätte vormittags gar nicht gekonnt. Und dann haben sich die Pastoren, die da waren, Berliner Pastoren, katholisch, evangelisch, freikirchlich, darauf geeinigt, wir treffen uns morgen um 6 Uhr. Und dann hat in der Lukasgemeinde, in der Kufi, der Pastor oder der Diakon, vorher beim Bäcker noch Brötchen geholt. Wir haben zusammengesessen, haben gefrühstückt, haben ausgetauscht. Und je länger wir unterwegs waren, umso mehr haben wir von Herz zu Herz ausgetauscht. Nicht nur, wie viele Leute kommen in den Gottesdienst, wie viele Taufen hat es, wie viele haben sich bekehrt, wie viele sind abgehauen, wo sind die hingegangen. Ja? Nicht diese Standardfragen, sondern war die Frage, wie geht's dir? Und dann haben wir Zeit genommen und haben gebetet. Ich habe manchmal gedacht, da ist so ein Bagger gekommen und hat weggeknabbert. Heute müssen wir Gebetstreffen dann organisieren und dann guckst du in den Terminkalender und sagst, habe ich eigentlich keine Zeit für. Aber das 6 Uhr Frühstück, das war mir wichtig. Ich habe gedacht, was könnte in dieser Kirche passieren, wenn nicht nur Uni und Co. um 6 Uhr morgens zum Gebet kämen, sondern hier würden einige Männer mit dazukommen, die würden Brötchen mitbringen, wir würden eine Stunde miteinander frühstücken, uns fragen, was geht von Herz zu Herz, wenigstens einmal in der Woche oder einmal im Monat oder wie auch immer, dass wir zusammenkommen würden und würden dann von Herz zu Herz miteinander beten und den Herrn loben über das, was er uns gibt, an Reichtum, an Schönheit. Jesus war in Tischgemeinschaften extrem wichtig. Er geht sogar so weit, dass wie die Speisung der 5000 da war, er lässt sie in kleinen Tischgemeinschaften miteinander sitzen. Die hätten sich da auch alle anstellen können, wie bei Ryanair, bevor du einsteigst. So lange Schlange, jeder steht da, kriegt so eine Schrippe und so ein Stückchen Fisch mit auf den Weg und muss sich dann setzen. Nein, sie mussten sich erst in einzelne Gruppen lagern, in Tischgemeinschaften. Ich nehme an, deswegen, damit sie sich nicht gezankt hat, wer den größten Fisch kriegt. Weil in der Tischgemeinschaft kannst du sehen, teilen, teilen ist das Schönste, was es gibt. Da kannst du das, ja, da kannst du das noch ausgleichen. Bei 5000 Männern und Frauen und Kindern schaffst du das nicht mehr. Aber die sitzen in Tischgemeinschaften, das war Jesus wichtig. Als er nach seiner Auferstehung den Jüngern am See erscheint, was hat er gemacht? Er hat ein Essen fertig gemacht. Dann sitzen die Jünger da. Da wurden sie korrigiert, da kriegten sie Lebensweisheit weiter. Sie kriegten Vergebung ausgesprochen. Ihr Lieben, wir brauchen das mehr denn je. Und wir müssen uns fragen, wie kommen wir an diesen Punkt wieder zurück? Wir reden oft über Prophetie, wie man Kranke heilt, wie man Dämonen austreibt. Vielleicht müssen wir nochmal eine Stufe zurückgehen und fragen, wie können wir wieder Tischgemeinschaft mit ihm haben? Tischgemeinschaft in der Familie und Tischgemeinschaft in der Gemeinde. Und letzter Punkt, Tischgemeinschaft mit den Fremden. Hier hat es auch was Prophetisches, weil Tischgemeinschaft ist schon Vorgeschmack auf das, was im Himmel passiert. Hier möchte ich lesen, und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Lukas 13, Vers 29. Oder Parallelstelle aus Matthäus 8, Vers 11. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen, mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Hier hat es was Prophetisches für die Ewigkeit. Hier hat es eine Aussage, wie wir schon üben können, die Nationen bei Tisch zu begrüßen. Arm und reich, Syrer, Ägypter, Deutsche, Bayern, Schwaben und Preußen, ethnischen Gruppen aus allen möglichen, Sachsen auch, fällt mir gerade ein, weil die wollen ja gerade nicht vergessen. Und auch noch die kleinen Sachsen, die Niedersachsen, die auch, ja. Das ist so ein Vorgeschmack auf Himmel. Und jeder, der mal gekommen ist, zur letzten Hochzeit, wo wir waren, die hatten eine sehr interessante Sache. Die haben auf einer großen Wiese gefeiert. Das war alles festlich gedeckt. Ehrlich, so ein Vorgeschmack von Himmel. Das Wetter war gut. Leichter Wind. Keine Stechmücken in der Nähe. Die waren schon kastriert. Himmlische Zustände. Und dann kommst du hin und siehst diese Tafel, die wurde dann irgendwann eröffnet. Und dann war die erste Frage, wo ist mein Platz? Kennst du das von so großen Feierlichkeiten? Und dann hatten sie eine große Flipchart da so aufgestellt und da stand Tisch Nummer 1. Da standen die Namen und auf den Tischen standen entsprechende Kennzeichen. Und was macht er dann? Gab es Getränke vor der Flipchart, weil jeder wollte wissen, wo ist mein Platz? Ich dachte, das ist so ein Hauch von Himmel. Du kommst an die Pforte, steht Petrus, sagt, lies mal erst durch, an welchen Tisch. Sagt sie, aber nicht neben den Ägyptern, sagte, keine Chance, guck nach, du bist auf Tisch Nummer 2. Ich freue mich schon, neben dir zu sitzen. Dann weiß ich, dann haben wir was zu quatschen. Wir schaffen das, nicht? Ist klar. Versteht ihr? Tischgemeinschaft. Ich habe an einer Hochzeit teilgenommen. Dieses Ehepaar hatte mit mir im Südstern in der Armenarbeit, war sie unterwegs. Und die hatten das so gemacht. Sie haben gesagt, wir laden nicht nur Gemeindeleute ein, sondern wir laden auch Leute von der Straße ein. Das war eine sehr interessante Hochzeit. Die hatten die Jesus Freaks als Lobpreisband. Sie kamen aus dem Schwabenland und die schon beim Soundcheck sind die geladenen Schwaben rausgerannt aus der Kirche wegen Lärmbelästigung. Da bin ich als Pastor hinterher und sagte, ertragt das mal bitte. Und den Jesus Freaks habe ich gesagt, ein bisschen in der Lautstärke runter, mir sind trotzdem noch die Trommelfelle geplatzt. Die Schwaben haben es ausgehalten. Und dann gab es nachher die Feier. Und dann kamen so viele von der Abendszene, dass nicht genug Kuchen da war. Dann ist das Brautpaar noch an den Hermannplatz gefahren mit der U-Bahn in Brautkleid und haben noch von Toben Kuchen gekauft. Dann kam der Wirt von der Versammlung her und sagte, ey, erst mal alles bezahlen, es sind so viele Gäste, sonst geht es nicht mehr. Da haben die ihre Geschenke aufgemacht und geguckt, wo Geld drin war, damit der Wirt bezahlt werden konnte, damit Kaffee und Milch gab. Du hattest diese Feierlichkeit. Ich habe viel mit den Schwaben verbracht und habe Geschichten von den Armen erzählt. Sie sind dann immer ruhiger geworden. Und dann so gegen 23 Uhr wurde das Mikrofon von vorne nochmal freigegeben und dann wurde gesagt, jeder darf dem Brautpaar noch was sagen. Und dann stand einer nach dem anderen von den Armen auf und sagte, wir haben das über Jahre nicht erlebt, dass man uns mit so viel Liebe begegnet. Wir möchten dem Brautpaar Danke sagen. Den Schwaben, die vorher, ich hoffe, ich tue jetzt dem Schwaben nicht unrecht, aber die kamen aus sehr konservativen Kreisen, wo laute Musik eher kontraproduktiv ist, zumindest in der Kirche, da liefen die Tränen, weil sie verstanden hatten, wir sind eingeladen, an der Tischgemeinschaft beim Herrn Jesus zu sitzen. Und ich bin überzeugt, wir werden den einen oder anderen dort oben treffen und vielleicht guckst du auf die Namensliste und sagst, okay, hätte ich nicht gedacht, dass dieser Typ da oben ist. Der hat seinen Alkoholismus nie unter die Füße gekriegt. Und es steht auch geschrieben, Alkoholiker haben keinen Platz im Himmel. Aber der hatte vielleicht ein ganz anderes Problem. Wir haben ein Gemeindemitglied, ist ganz, ganz selten hier. Der ist von der Mutter, mit Muttermilch in der Flasche, Muttermilch und die Hälfte Wodka großgezogen worden, damit er länger schläft. Er hat sein Leben nie in die Reihe gekriegt und ich bin so dankbar, dass unsere Gemeinde ihn als Gemeindemitglied aufgenommen hat. Ich bin überzeugt, ich werde ihn irgendwann oben sehen. Ich halte ihn manchmal nur 5 Minuten aus, weil dann geht er mir so auf den Keks, weil ich bin noch nicht so weit. Aber ich weiß, Gott ruft. Deswegen möchte ich Tischgemeinschaft jetzt schon üben. Deswegen möchte ich mit unterschiedlichen Nationen an einem Tisch sitzen. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir nach wie vor das Donnerstagsfrühstück haben dürfen, wo ich lernen darf, mit anderen zu sitzen, die so ganz anders sind, die so eine ganz andere Biografie haben wie ich. Aber die Tischgemeinschaft war Jesus ganz wichtig. Und eigentlich müssten wir das ins Apostolikum mit aufnehmen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden, der die Tischgemeinschaft geschaffen hat, damit wir lernen, von ihm zu nehmen, seine Güte zu entdecken. Weil es steht geschrieben, in der Ewigkeit wird er sich gürten und wird die Tischvorbereitung machen und wird uns dienen. Was für ein Gott. Wir besingen ihn immer vom Ende her und von der Auferstehung. Das ist wichtig. Aber ich brauche auch diesen Gott, wo ich Tischgemeinschaft mit habe. Im Heute und Jetzt. Ich brauche die Tischgemeinschaft in meiner Familie. Hier merke ich, wie der Bagger so viel abgefressen hat von diesem Heiligtum. Da wird noch das große Loblied im Hintergrund georgelt, aber der Bagger hat den Turm schon gefällt. Ich brauche das, dass wir in unserer Gesellschaft wieder ganz neu lernen in der Gemeinde. Nicht nur, wenn Spielenachmittag ist, Gemeinschaft haben. Übrigens, heute kannst du dein Gehalt verdoppeln, wenn du hingehst. Ich meine das Innere, der innere Wert. Nicht, was ihr denkt. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid. Ich brauche das, dass wir gegen die Einsamkeit wieder ein Zeichen setzen. Es muss was anders werden. Es muss was anders werden. Und ich möchte mich wieder neu auf die Ewigkeit konzentrieren, wo ich an der Flipchart stehe und sage, welcher Tisch ist für mich. Ich darf kommen. Von allen Nationen, von allen Ecken der Welt werden sie kommen. Das ist Gottes Plan. Tischgemeinschaft. Gerne würde ich das ins Apostolikum aufnehmen. Bleibt die letzte Frage: Wie komme ich dahin? Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Vielleicht, das ist mein Auswegplan, ich nehme mir das heute vor, wunderbar mache ich, Herr Jesus. Aber vielleicht brauche ich auch ein Wunder, dass Gott mir beim Wiederaufbau hilft, Zeit mit ihm zu haben, Zeit mit meinem Nächsten, Zeit mit der Gemeinde. Und vielleicht, dass es mir sogar gelingt, Leute einzuladen, die von Jesus noch gar nichts wissen. Und ich sage, dem möchte ich einfach mal bei Tisch begegnen. Nochmal hören, wie sie in der Welt sprechen, wie sie in der Welt ticken, habe ich verlernt. Je länger man Christ ist, umso weniger weiß man, wie draußen gesprochen wird. Weil wir keine Tischgemeinschaft mehr haben. Ich weiß nichts anderes, als meine Bedürftigkeit wieder vor Gott zu bekennen, den Dom von Imrat anzusehen, sahen, er ist abgerissen, wie in dem schnöden Mammon, wie in der Braunkohle. So viel innerlich abgerissen worden. Wie in schnöden Dingen, die mir wichtig waren, aber gar nicht wichtig sind in der Ewigkeit. Ich möchte wieder beten, dass Gott uns hier was zurückerstattet. Weil dann macht es Spaß, in der Ewigkeit am Tisch zu sitzen. Ich möchte mich jetzt schon freuen über diese Sachen. Versuch doch mal, drüber nachzudenken. Vielleicht hilft es sogar, ohne Voranmeldung irgendwo zu klingeln, nach ägyptischem Muster. Sagen, hast du mal eine Schrippe, ich will mit dir zusammen essen. Oder besser noch, du bringst sie mit. Ich will mit uns beten. Herr Jesus, ich erkläre meine Bedürftigkeit. Die Nagezähne des Feindes in der Anfechtung sind so stark an diesem Turm des Lebens am Herumnagen. Ich achte immer drauf, dass ich nicht lüge und dass ich versuche, anständig zu sein, aber ich habe das vernachlässigt, Zeit am Tisch mit dir zu haben. Tischgemeinschaft. Ich bete, dass du diese angefochtene Tischgemeinschaft mit dir, dass du mir hilfst, dass das wieder aufgebaut wird. Die geraubte Tischgemeinschaft in den familiären Beziehungen, dass wir ganz neu Schabbat feiern. Die angefochtene, geraubte Tischgemeinschaft in der Gemeinde der Großstadt. Und die angefochtene, geraubte Tischgemeinschaft mit den Fremden. Du bist mit Zöllnern und Sündern zusammengesessen. Du hast jede Konvention durchbrochen und hast ihnen zugehört und hast ihnen gut getan. Du hast es zugelassen, dass dir gedient wurde in dieser Zeit. Auch das möchte ich wieder lernen, Herr Jesus. Und diesen Segen der Tischgemeinschaft möchte ich ganz neu auf uns legen. dass es uns nachgeht. Und wir wieder ganz neu daran üben. Wir erklären uns bedürftig. Danke, dass du da bist, dass du gerne hilfst. Ich segne die Gemeinde, dass dieses lebendige Wasser uns ganz neu erreicht. Amen.